von Mel Gibson. Ich bin jetzt ganz neugierig, wer von euch, von Ihnen hat denn diesen Film im Kino bereits gesehen? Darf ich das mal kurz sehen, dass ich weiß, zu wem ich jetzt hier rede? Ja, also so etwa die Hälfte, würde ich sagen, waren schon drin. Gut, die andere Hälfte hat es dann noch vor sich. Ich denke, nach dem Vortrag wird es euch eine Freude sein, da hineinzugehen. Ich möchte, bevor ich jetzt hier ein paar Bilder zeige, was vorlesen. Der Uwe Simon Netto aus Washington, das ist so ein Lutheraner, lutherischer Theologe, der schrieb für die Zeitung Idea folgenden Text. Viele Millionen Menschen glauben, dass Jesus für ihre Sünden gekreuzigt worden ist. Nichts anderes hat Mel Gibson in seinem Film Die Passion Christi dargestellt. Mit einer brutalen Deutlichkeit, die in unserer Ära des Plapperns und Mümmelns manchen tüchtig nervös macht. Im deutschsprachigen Raum weiß man nicht, worüber man sich im Zusammenhang mit diesem Streifen mehr empören soll. Über die gehässigen Unterstellungen von Nichtchristen, die unsere Medien dominieren? Oder die Spitzfindigkeiten, mit denen Kirchenleute an Gibsons Werk herumkritisieren? Gibson verbreite Antisemitismus unter dem Deckmantel eines Films, behauptete zum Beispiel der Ex-Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michael Friedmann in der Bild-Zeitung. Das ist unwahr. Gibson hat von der ersten Szene an deutlich gemacht, wer an Christi Leid schuld ist. Nicht die Juden, sondern unsere Missetat, unsere Sünde. Erinnert euch, die erste Das erste, was überhaupt zu sehen war, war die Bibelstelle aus Jesaja 53, Vers 6. So unmissverständlich steht es in der ersten Szene auf der Leinwand. Aber bei manchen katechistischen Analphabeten unserer gackernden Talkshow-Elite fällt der Groschen immer noch nicht. Ich denke, das muss ich hier mal sagen dürfen. Das sind Aussagen von einem wirklich bedeutenden Theologen aus den Vereinigten Staaten. Und es gibt derer viele, nur die kommen irgendwie nicht so recht durch in unsere Medienlandschaft. Das ist ein Phänomen, dass hier in Deutschland diese Dinge unterdrückt werden und die anderen sehr vergrößert werden. Ich erinnere mich an Gibson, noch bevor der Film überhaupt in Amerika anlief, sagte er, es gibt nur eine Handvoll Kritiker, aber die haben sehr laute Stimmen. Und das haben sie bewiesen. Die haben die ganze Welt aufgerührt gegen den Film. Naja, letztendlich haben sie auch ein Stück weit Werbung gemacht dafür, wo wir es mal so sehen. Ich habe hier noch etwas, und zwar ist das die Aussage von Regensburgs Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller. Das habe ich aus dem Presseservice der Konstantin Film, die ja diesen Film hier auch in Deutschland verantworten und ihn übrigens für ihr größtes Projekt überhaupt in diesem Jahr halten, kinomäßig. Nach der Vorstellung zeigte sich der Regensburger Bischof sichtlich bewegt. Wörtliche Rede. Ich habe den Film wie viele von uns heute zum ersten Mal gesehen. Er ist ein ergreifender Beitrag zum Verständnis der Leidensgeschichte Jesu. Die an manchen Stellen dargestellte Brutalität zeigt, wozu Menschen in ihren dunkelsten Eigenschaften fähig sind. Es wird einem ganz klar vor Augen geführt, was Jesus für uns Menschen und für unsere Sünden ertragen hat. Man kann nicht davon sprechen, dass Gewalt nur um der Gewalt willen dargestellt wird. Dem Film gelingt es dabei, dass man sich ganz mit der Gestalt Jesu identifiziert. Man wird in die Leidensgeschichte persönlich mit einbezogen. Wichtig war der Bezug zur Auferstehung. Denn der Herr ist nicht nur den Menschen im Leiden und den schlimmsten Stunden ihres Lebens nahe. Er ist auch die Hoffnung und der Weg, die Wahrheit und das Leben. Diese Botschaft der Erlösung kam durch den Schluss des Films und die vielen Rückblenden auf das Wirken Jesu, wie zum Beispiel auf die Bergpredigt und das letzte Abendmahl, gut zum Ausdruck. So Bischof Müller, nachdem er als einer der letzten ergriffen den Kinosaal verlassen hatte. Insgesamt ist der Film ein sehenswertes Kunstwerk und kann den Zugang zu Jesus geistlich vertiefen, fügte er dann noch an. Ihr merkt schon, ich möchte euch Mut machen, diesen Film anzuschauen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ganz aktuell aus der christlichen Nachrichtenagentur IDEA. In Amerika haben bereits über 20 Millionen Menschen diesen Film gesehen. In Deutschland in den ersten 3 Tagen 200.000. Das ist nicht so viel, aber die aktuellen Zahlen sind mir jetzt nicht bekannt. Helmut Mattis, der Leiter der Christlichen Nachrichtenagentur, schrieb: Nie gab es in den letzten Jahrzehnten einen so geeigneten Moment, zu verdeutlichen, was christlicher Glauben ist, wie jetzt, wenn dann nicht die Kirchen wären. Ausgerechnet sie sind durch fatale Stellungnahmen dabei, eine große volksmissionarische Möglichkeit zunichte zu machen. Wir wagen heute einen Blick hinter die Kulissen, hinter das sicher gut gemachte Werk und wollen uns ein wenig damit beschäftigen, warum? Warum die Passion? Warum ist dieses Werk ein Stolperstein, ein Stein des Anstoßes, etwas, wo sich Menschen so dran stören? Wir haben gesagt, es ist ein umstrittener Film. Antisemitismusvorwürfe, Gewalt, bis in die Flatter-Szene ist es verunglimpft worden, das soll ein Werwolf sein und all so Zeugs oder Fehler, die im Film sein sollten. Ich habe keinen gemerkt. Wenn welche da sind, ich habe keine gemerkt. Und ich habe auch noch keinen getroffen, der wirklich gesagt hat, da, das ist Mikrofon in der Blutlache oder irgend sowas. Wisst ihr, wenn ich mich mit sowas, das herausfinden will, dann gehe ich nicht ins Kino. Dann. Das interessiert mich nicht. Aber ich habe es nicht gemerkt und das ist wichtig. Antipharisäisch ist vielleicht eher die Bezeichnung, die dieser Film verdient. Er ist nicht abgeklärt, er ist nicht angenehm. Ja, bitte tut das nicht, sonst haben wir gleich wieder kein Bild. Ich habe die Steckdose mir da geklaut, aber wenn du eine andere Steckdose findest, kannst du die auch nehmen, das würde das wahrscheinlich nicht unterbrechen. Okay. Nach dem Kinobesuch erscheint vieles in einem anderen Bild. Auch vieles, was man schon weiß, gerade als Christ, in den Evangelien. Der Film wirft ja Fragen auf. Die Fragen, wie konnte es so weit kommen? Die Fragen, was ist dort überhaupt geschehen? Warum hat Jesus sich das angetan? Und wie geht's weiter? Und das sind Fragen, die wir heute hier zusammen beantworten möchten. Denn ich glaube, nach diesem Film sollten wir eins nicht tun. Zurück zur Tagesordnung gehen. Die Frage 1. Wie konnte es so weit kommen? Wisst ihr, akute Ereignisse haben in der Regel eine längere Vorgeschichte. Alles, was wir heute erleben, ist in der Regel entstanden durch verschiedene Vorgänge, die in der Vergangenheit liegen. Jede Hochzeit, die wir aktuell feiern, hat eine Vorgeschichte. Auch jede Beerdigung hat eine Vorgeschichte. Selbst jede Krankheit hat irgendwo eine Vorgeschichte. Jeder Gottesdienst hat eine Vorgeschichte. Dein Morgen hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte müssen wir uns anschauen. Und die hat was zu tun mit Gottes Plan von Anfang an. Da war dieses Leben in direkter und ungetrübter Gemeinschaft mit den Menschen und auch mit einer perfekten Schöpfung, da wo der Löwe neben dem Lamm liegen kann, ohne dass sie gleich Appetit bekommen. Da wo Menschen miteinander leben können, ohne dass sie Angst voreinander haben oder auf irgendeine Weise sich bedroht fühlen, Kriege führen und diese Dinge. Doch wir wissen, dass es dann etwas gab, was wir Sündenfall nennen. Da kam der Teufel, der ja mal ein Engel war, einer der obersten Engel, der aus dem Himmel hinausgeworfen wurde und der die Menschen zu einer Tat trieb, zu Ungehorsam. Er machte sie nicht zum Mörder, das war nicht sein Ziel, zumindest nicht sein erstes. Sein Ziel war, Macht, dass der Mensch ungehorsam ist gegenüber Gott. Und wenn er ungehorsam ist gegenüber Gott, wird er Gott verlieren. Weil Gott ist heilig und Sünde erträgt er nicht, beziehungsweise Sünde erträgt ihn nicht. Wenn nämlich Sünde und Gott zusammenkommt, wisst ihr, was passiert? Tod. Die Sünde kann nicht bestehen in der Gegenwart Gottes. Wenn etwas Heiliges auf etwas Unheiliges trifft, wer wird weichen? Immer das Unheilige. Und wenn das Unheilige mit uns verbunden ist, wie die Sünde eben mit dem Menschen, dann ist es das Ende des Menschen. Wir wissen das von Gericht, was wir im Alten Testament auch lesen, wie Gott richtete, das war ein absolutes Ende. Durch den Menschen kam die Sünde in die Welt, wenn auch von Satan infiziert. Aber der Mensch hatte die Wahl, ja oder nein zu sagen zu der Versuchung Gottes, des Teufels. Der Sündenfall. Mit der Sünde kam die Trennung und der Verlust dieser innigen Gemeinschaft, nach der wir uns doch alle sehnen und die wir alle so genießen, wenn wir sie denn ergreifen und leben können. Und alle Folgen der Sünde entstanden hier. Wir wissen, dass das Neue Testament uns verrät, dass die Folge der Sünde immer der Tod ist. Fluch, der Fluch vom 5. Mose 28, wenn ihr das mal nachlesen wollt in der ruhigen Stunde, da ist ein Segen und ein Fluch vorgelegt. Der Segen ist herrlich. Also ich lese das sehr gerne, den Segen. Aber den Fluchteil, der ist grausam. Er ist endgültig. Er zeigt die Konsequenz von Sünde auf, klarer als vielleicht irgendeine andere Schriftstelle. Es gab im Alten Testament einen Ausweg. Wenn das Volk Israel gesündigt hatte, dann könnte Sünde nur durch das Blut eines unschuldigen Opfertiers gesühnt werden. Erinnert euch, schon nach dem Sündenfall, was bekamen Adam und Eva zur Kleidung? Felle. Blut ist geflossen, direkt danach. Blut ist geflossen, um sie zu bedecken. Und dieses Blut fließt immer noch und bedeckt heute oder bedeckte Israel in dieser Zeit nach Sünde. Der Opferdienst des Alten Testaments, hier sehen wir die Stiftshütte. Ein gutes Bild für den Weg zu Gott. Da war der Vorhof mit dem Opferaltar ganz vorne. Jeder wusste, Sünde zieht Blutvergießen nach sich. Das war jedem Juden klar. Das war keine Frage. Man überlegte sich damals sicherlich noch viel mehr, ob man wirklich eine Sünde begeht, als man das heute tut. Weil die Ergebnisse und die Konsequenz folgte auf dem Fuß. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester am großen Versöhnungstag in das Allerheiligste, aber nie ohne Blut. Da war der Jungstier, der zu opfern war, und da waren zwei Widder. Einer davon wurde in die Wüste geschickt, der andere geschlachtet. Wir kennen heute noch die Begriffe wie Sündenbock. Kommt aus dieser Zeit. In die Wüste geschickt, auch den Spruch kennen wir heute. Hat sie dich in die Wüste geschickt. Ja, das kommt auch aus dieser Zeit. Es galt also damals etwas, was wir heute als Stellvertreterprinzip sehen. Der Opferdienst des Alten Testaments war vorläufig und unvollkommen. Ein Schatten des Eigentlichen. Ein vollkommenes Opfer, das ein für allemal Gültigkeit hat, war notwendig, um die Gemeinschaft mit Gott wieder zu ermöglichen, weil die war in dieser Form ja nicht mehr möglich. Das war nach dem Sündenfall passé. Dieses einmal im Jahr der Hohepriester ist kein Ersatz tatsächlich für die Gemeinschaft, die Adam noch hatte im Garten Eden. Aber dieses Opfer konnte nur von einem Menschen gebracht werden, der selbst ohne jede Sünde war. Der ohne Sünde gelebt hat. Und ich denke, wir wissen, wer da gemeint ist. Denn diese Tatsache führte letztlich zu Weihnachten. Alles, was wir da erarbeitet haben, eben ist der Ursprung und die Notwendigkeit von Weihnachten gewesen. Gott sandte seinen eigenen Sohn, um als unschuldiges Opfer die Sünde der Welt zu tragen. Dieser Gott, der ganz Gott war und ganz Mensch wurde, diese Symbiose, wie sie einmalig ist in der Weltgeschichte. Einmalig in dem ganzen Universum. Niemals vorher wird von so etwas erzählt. Niemals vorher hat es das wirklich gegeben, außer vielleicht in Mythen. Jesus, der Sohn Gottes, wird als die schwächste Kreatur geboren, die es gibt. Ein menschliches Baby. Er vereint beides. Doch was ist dort eigentlich geschehen? So viel vorweg. Es ist etwas geschehen, das Sie und mich persönlich betrifft. Was sagt Gottes Wort dazu? Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie auf sich, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wer hätte eigentlich die Strafe verdient? Wir. Jeder Einzelne. Eine Sünde trennt dich von Gott für immer. Und es gibt keinen Weg zurück bis zu diesem Tag, den wir jetzt mit Ostern nächste Woche feiern. Die Auferstehung. Und wenn wir das alles lesen, dann wissen wir auch, auch Krankheit ist geheilt durch ihn. Auch das gehört zum Erlösungswerk dazu. Deswegen feiern wir hier manchmal Heilungsgottesdienste, beten mit den Kranken und erleben tatsächlich, wie Menschen gesund werden. Durch Gebet. Halleluja. Noch eine Schriftstelle, die wir uns anschauen. Jesus ist nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Jeder Jude, jeder Hebräer wusste, was damit gemeint ist. Und du jetzt auch. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das wäre unser Lohn gewesen. Und das soll er sein. Die Gnadengabe Gottes. Unser Lohn wäre der Tod gewesen. Das hätten wir verdient, dafür haben wir genug getan. Brauchen keinen Menschen umbringen, müssen nicht mal Ehebruch machen, um das zu verdienen. Eine Lüge, ein Betrug reicht schon aus. Jesus trug für dich deine Sünde, deine Schuld. Denn der Begriff für Sünde bedeutet Zielverfehlung. Zielverfehlung meint, ich schieße an etwas vorbei. Ich schieße vielleicht über das Ziel hinweg. Ich habe das Ziel verpasst. Er trug deine Gebrechen. Sein Blut floss für uns. All das sind Dinge. Wir müssen wissen, Zielverfehlung können wir uns nicht leisten. Die Auflehnung gegen Gott, schuldhafter Ungehorsam. Das Abirren, Wegirren, Hinwegkommen von der Wahrheit selbst, die allein in Christus ist. Jesus trug auch für dich deine Krankheit, deine Schmerzen, deine Gebrechen. Sein Blut floss nicht umsonst. Sein Blut war teuer. Es ist das Blut von dem Sohn des lebendigen Gottes, das er vergossen hat für dich und für mich. Damit wir Sündenvergebung bekommen, aber auch damit wir körperlich und seelisch wiederhergestellt werden. Es gibt drei Irrtümer in Bezug auf unser Verhältnis zu Gott. Der Irrtum 1, ich habe ja viele gute Werke getan. Das gleicht meine Sünden wieder aus. Vielleicht habt ihr das selbst mal gedacht. Ich habe das mal geglaubt. Kurze Zeit. Ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, so gut war das ja doch dann nicht. Ja. Aber ich habe viele Menschen kennengelernt, die das wirklich geglaubt haben. ja, ich bin ja nicht so schlecht wie der da oder wie die da. Und das kann sein. Vielleicht bist du viel besser als der da oder die da. Kennst du den Spruch, knapp daneben ist auch vorbei? Und ich behaupte, egal wie gut wir gelebt haben, es ist nie knapp daneben. Es ist immer voll daneben. Weil Christus nicht zu kennen, ist die Sünde. Christus nicht als Herrn zu kennen, als den, der mein Leben führen kann, ist die Sünde, die den Tod nach sich zieht. Es gab mal diese Geschichte mit den 4000 Punkten. Du musst 4000 Punkte haben, um in den Himmel zu kommen, sagte jemand, sagte der Engel am Tor. Und der Herr Müller wollte doch so gern rein. Und sagte, ich war ein guter Mensch gewesen. Ich habe bestimmt genug Punkte. Okay, zählen Sie mal auf. Ja, ich war im Kirchenvorstand. Und da war ich auch immer dabei, schon seit 40 Jahren. Okay, ein Punkt. Ich war treu, mein ganzes Leben. Ich habe meine Frau nie betrogen, nur in Gedanken. Okay, ein Punkt. Oh, da wird er schon ganz aufgeregt und überlegt. Im Kaninchenzüchterverein war ich. Oh, da habe ich die Kasse geführt und das habe ich ganz treu gemacht, über 30 Jahre. Okay, ein Punkt. Und er merkte schnell, die 4000 Punkte, egal wie gut er gelebt hat, kriegt er nie zusammen. Und so ist es, ihr Lieben, so ist es. Das verrät uns die Bibel durch die ganze Bank hinweg. Irrtum 2. Gott ist Liebe, deshalb lässt er doch niemanden verloren gehen. Großer Irrtum. Gottes Liebe stimmt. Aus diesem Grund gibt es Weihnachten. Aus diesem Grund hat Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz geschickt. Vielleicht bist du eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater, aber selbst das würdest du nicht tun, oder? Wenn du ein guter Vater, eine gute Mutter bist, würdest du nicht mal darüber nachdenken. Nicht mal für mich, als den Pastor. Geschweige denn für irgendjemand sonst. Verstehst du, was ich sagen will? Niemand von uns würde das tun, seinen Sohn für irgendjemand anderen ans Kreuz schicken. Da würde ich lieber selbst mich ans Kreuz nageln lassen. Gott hat es getan. Er hat seinen Sohn geschickt für uns, aus Liebe, für die ganze Welt. Und hat gesagt, jeder, der an diesen Sohn glaubt, jeder, der Christus annimmt und zum Herrn über sein Leben macht, jeder wird gerettet. Das ist das Angebot. Es wäre nicht mehr Liebe, hätte er gesagt, jeder ist dann automatisch errettet. Diese Allversöhnungslehre, ich habe die auch schon in Kirchen gehört. Das wäre keine Liebe mehr, das wäre Manipulation. Dann hätte er uns keine Wahl gelassen. Er hätte uns zwangsverpflichtet ins Reich Gottes. Nein, er hat gesagt, ihr habt die Wahl. Ich sage euch, was ich für euch tue und ich tue es. Ich rede nicht nur davon, sondern ich tue es. Und ihr habt die Entscheidung. Ihr könnt euch für mich entscheiden und seid auf ewig bei mir. Oder ihr entscheidet euch gegen mich und dann seid ihr auf ewig an einem Ort, den wir Hölle nennen. An einem Ort, wo niemand wirklich sein will. Dritter Irrtum. Ich versuche mein Bestes und lebe ein anständiges Leben. Das wird Gott bestimmt honorieren. Er tut's nicht. Er tut's nicht. Weißt du warum? Weil er es nicht mal sieht. Wenn ich hier die Lichter alle ausmachen würde und die Deckensache abhänge und würde jemandem von euch einen 500-Euro-Schein in die Hand drücken, würdet ihr es nicht sehen, oder? Weil es dunkel wäre hier drin. Die Person, die es bekommen hätte, die würde schon sagen, ja klar, ich habe hier was in der Hand bekommen, irgendwas aus Papier. Aber niemand anderes würde es sehen. Wenn wir in Sünde sind, und nicht bekehrt sind. Bekehrt heißt nichts anderes als wirklich vom Herzen her Christ sein. Ein lebendiges Christ sein, nicht so ein religiöses, traditionelles Todes, wo wir nicht wirklich das leben, was die Bibel sagt, sondern nur so tun, als ob. Kennt ihr das? Ich war 20 Jahre so jemand. Und genauso wenig kann Gott sehen, was du tust, wenn Jesus nicht Herr deines Lebens ist. Dann ist kein Licht auf deinem Leben. Gott kann nicht mal hinschauen, weil du ja im Dunkeln bleiben willst. Will ich doch gar nicht. Doch, weil es gibt keine neutrale Zone. Entweder du bist mit Gott oder du bist ohne Gott. Das ist so, genauso wenig kannst du ein bisschen schwanger sein. Entweder du bist schwanger oder du bist es nicht. Und wenn der Heilige Geist in dir ist, ist er entweder da oder er ist nicht da. Insofern, er sieht es nicht. Nicht, dass er es nicht mag. Er mag bestimmt, wenn du gute Werke tust, aber sie werden dich nicht in den Himmel bringen. Okay. Jetzt eins übersprungen? Nein. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Dieses Zitat aus dem ersten Petrusbrief lesen wir in Jesaja 53, eben in die Schriftstelle, die am Anfang des Filmes auch eingeblendet wurde. Und wir lesen es auch in Matthäus 8, wo Jesus das selbst zitiert, als er Petrus seine Schwiegermutter heilt. Da sagt er, das muss ich tun, weil im Jesaja steht schon geschrieben, 800 Jahre vorher, durch meine Striemen seid ihr geheilt worden. Er hat also schon geheilt, bevor die Striemen tatsächlich an seinem Leib sichtbar waren. Ist es wirklich so brutal gewesen? War das wirklich so blutrünstig, wie der Film das zeigt? Ich möchte euch jetzt sowas vorlesen. Es gibt eine Einrichtung in Deutschland, die im Volksmund Sünderkartei genannt wird, das wisst ihr. Das ist das Verkehrszentralregister in Flensburg. Dort werden Vergehen gegen das Straßenverkehrsgesetz registriert und man bekommt für bestimmte Verkehrssünden Punkte. Wer hat mehr als 20 Punkte? Bei 18 Punkten verlierst du deinen Führerschein. Diese Irrtümer, die ich eben da vorgestellt habe, die sagen eigentlich nur, dass du ganz viele Negativpunkte hast. Du hast viele rote Ampeln überfahren in deinem Leben. Ich habe zumindest viele überfahren in meinem Leben. Weiß nicht, 300, 400. Ich meine jetzt nicht wirklich rote Ampeln, ja, sondern, weißt du, was ich meine? Sünde. Dinge falsch gemacht, mal eine Lüge, mal eine Unwahrheit, mal was nicht so genau genommen. Oder vielleicht früher mal eine Steuererklärung nicht richtig ausgefüllt. So diese Sachen, ja. Also ich weiß, ich habe da früher viel falsch gemacht. Und ich weiß von meinen Zeitgenossen, dass das normal war. Vielleicht ist es heute nicht mehr normal, vielleicht ist es noch schlimmer geworden. Aber die Punkte können wir nicht einfach so löschen. Es sei denn, da ist jemand, der all die Punkte auf sich nimmt und unser Punktekonto befreit. Und das hat Christus getan, mit Blut. Viele Kritiker beschweren sich ja, der Film ist zu brutal, es ist zu viel Blut zu sehen. Doch Experten, die diesen Film gesehen haben, bestätigen, dass es realistisch ist. Diese Beschwerden der Kritiker sind genauso unsinnig, wie wenn jemand beim Fernsehen anrufen würde, dass die Tagesschau so brutal sei und sie doch bitte mal etwas nette Geschichten bringen soll. Sie bringen nur das, was Tatsache ist. Die Bild am Sonntag schrieb am 14. März, in Wahrheit war es noch viel blutiger. Ein Arzt hat versucht zu erklären, was bei der Kreuzigung geschieht. Eine Hand wird unter dem Handgelenk angenagelt. Der zweite Arm wird gestreckt, meist ausgekugelte Schulter dadurch und ebenfalls angenagelt. Dadurch verkrampfen sich die Hände und Armmuskeln in unsagbaren Schmerzen. Wer so hängt, kann bald nicht mehr ausatmen, weil sich die Muskulatur um den Brustkorb total verkrampft, was sehr schmerzhaft ist. Deshalb werden auch die Füße angenagelt, um dem Verbrecher zu ermöglichen, sich aufzustützen und den Körper hochzuziehen. Das ermöglicht ihm das Ausatmen, aber verursacht auch unsägliche Schmerzen in Händen und Füßen, so dass er kurze Zeit sich wieder fallen lässt. Dadurch kann er nicht mehr ausatmen und muss nach einiger Zeit sich wieder hochziehen, was wieder unerträgliche Schmerzen verursacht. Dieses Spiel wiederholt sich manchmal über Tage hinweg. Bei Jesus dauerte es aber nur einige Stunden. Weshalb? Weil Jesus unendlich viel Blut schon bei der Auspeitschung, bei der Geißelung verloren hatte. Dadurch verblutete er und starb viel früher. Auspeitschung war die härteste und schmerzhafteste Strafe der damaligen Zeit, während die Kreuzigung die härteste und schmerzhafteste Hinrichtung war. Beides hat Jesus auf sich genommen. Bei der Auspeitschung, eine neunschwänzige Katze mit neun Lederriemen und den Enden Bleistücken und Knochensplitter. Sie ließ die Haut des Opfers aufplatzen und riss das Fleisch in Stücken von seinem Rücken. Sie legte auch die inneren Organe frei. Die Vorschrift war niemals mehr als 40 Schläge. Der Grund war, wenn jemand mehr als 40 Schläge gab, musste er selbst 40 Schläge bekommen. Deswegen hörten sie bei 39 auf, weil das wollte dann doch keiner riskieren. 39 mal 9. Fast 400 klaffende Wunden über den ganzen Körper hinweg. Unsägliche Schmerzen und Qualen. Später noch Wundfieber und schmerzhafte Infektionen. Oft entstand dadurch der Tod. Ein Rabbiner namens Daniel Lapin aus den USA, Präsident der USA-weiten Organisation Vorwärts zur Tradition, sagte über diesen Film: Dieser Film war der seriöseste Bibelfilm, der je gedreht wurde und wird als solcher in die Geschichte eingehen. Er wird Millionen von Christen zu einem noch leidenschaftlicheren Glauben inspirieren. Er wird gewaltige Mengen von bisher religionsfernen Amerikanern zu Christen machen. Eines Tages wird dieser Film als der Vorbote der dritten großen Erweckung in den USA gelten. Peter Ischka, Direktor des Internationalen Bibelgesellschaft Deutschland, schrieb: Die tatsächliche Hinrichtung Christi war weit grausamer, als sie in diesem Film dargestellt wird. Alles in allem ist dieser Film eine einzigartige Möglichkeit für Christen, die Bedeutung von Jesus Christus in einer säkulären Gesellschaft ins Gespräch zu bringen. Nach all dem, was ihr jetzt hier gehört habt, können wir diesen Christus eigentlich nicht erkennen. Klinisch sauber, mit einer kleinen Wunde, ist der Christus, den wir oft in unseren Religionsunterrichten gesehen haben oder in irgendwelchen Kirchengemälden. Was aber sagt das Wort Gottes? Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das uns gefallen hätte. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Menschen. Das ist ein schönes Bild. Die alten Meister haben herrliche Gemälde gemalt. Nur waren die unbedingt realistisch? Der Jesus, den wir so oft an den Kruzifixen hängen sehen, ist nicht so schlimm. Man denkt dann mehr über die Kreuzigung nach, als über das, was vorher geschehen ist. Und das war ja doch die eigentliche Qual. Erkennst du ihn hier? Richtig, das ist nicht vornehm. Das ist nicht religiös. Das ist verdammt real. Was der Film nicht zeigen kann, die inneren Qualen, die Jesus erlitt während der Kreuzigung. Sie sind nicht darstellbar. Jesus trug Sünde und Krankheit der ganzen Welt und war durch die Sünde von Gott getrennt. Das war er seit Anfang der Ewigkeit nicht. Wenn ich mich von meiner Frau trenne, weil ich auf irgendeine längere Reise muss, dann ist es immer schlimm. Aber bei einer Reise ohne Wiederkehr, bei einer Reise, wo du das Ende nicht wirklich weißt, bei einer Reise, wo du nicht nur körperlich stirbst, sondern geistlich. Christus ist nicht nur körperlich gestorben, ihr Lieben. Christus hat sein Leben, sein geistliches Leben riskiert. Und er wusste nicht, wie es ausgehen würde. Er hat alles riskiert. Stellt euch vor, Christus hätte nur eine Sünde begangen in seinem Leben. Nur eine Sünde. Das wäre das Ende von allem gewesen. Nicht nur wir hätten nie zurückgekommen, sondern auch er hätte nie mehr rausgekommen. Er hätte sich dem Teufel praktisch ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob er genau wusste an diesem Kreuzestod, ob er wiederkommt, weil die Verbindung zum Vater war weg. Das erste Mal in seiner ganzen Existenz war diese Verbindung gerissen. Sein geliebter Vater, die immer eins waren von Anfang der Ewigkeit, da war nichts mehr. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Rief er. Ich denke, das war die größte Qual, die er am Kreuz erlitt. Der Sohn Gottes erlebte tiefste Finsternis, grausamste Einsamkeit, buchstäblich Höllenqualen. Und kein Mensch hat je so etwas in seinem Leben erlitten. Wohl aber im Tod, im Sterben selbst. Wenn er so töricht war, das Opfer Jesu abzulehnen, nicht bewusst anzunehmen, dann ist diese Geschichte vielleicht deine Zukunft. Ich bin kein Höllenprediger, der ständig sagt, bekehr dich oder du gehst in die Hölle. Aber wahr ist es trotzdem. Weil die Bibel lässt da keinen Zweifel dran. Deswegen ist Christus ja gestorben, weil es keinen Weg zum Herrn gab. Es gab keine Brücke mehr für die Menschheit. Er wusste, dass wir verloren gehen müssten, weil kein Retter da war. Kein Opfer war groß genug, um die Sünde zu tilgen. Keiner war sündlos, außer Jesus Christus. Er kam ja auch nicht eben mal nur kurz, starb und ging wieder. Sondern er lebte 30 Jahre lang auf diesem Planeten, als ganz normaler Mann, als Zimmermannssohn, als Handwerker, als Sohn von einer fleischlichen Mutter. Ich möchte so empfehlen, geh ins Kino. Weil Mel Gibson gibt dir einen Einblick in die Grausamkeit des Opfertodes Jesu. In den Preis, den Jesus für unsere Erlösung bezahlt hat. Zumindest einen kleinen Einblick, soweit das möglich ist. In den Charakter des Teufels. Jeder Feldherr wird dir sagen, dass es gut ist, seinen Gegner zu kennen. Jeder Boxer wird dir sagen, es ist gut, seinen Gegner zu kennen. Jede Fußballmannschaft wird dir sagen, es ist gut, seinen Gegner zu kennen. Sich auf die Strategien einzurichten, die dort gefahren waren. Wer das nicht tut, ist töricht. Den Charakter der Pharisäer und Hohepriester, auch da blicken wir ein bisschen hinein. Und ehrlich gesagt ist das eine erschreckende Erkenntnis, die da rüberkommt. Weil so weit weg sind wir in Deutschland gar nicht davon. Ich finde, wir sind erschreckend nah. Aber vor allem eben in die Liebe Jesu zu uns. Die wird deutlich und die wird groß gemacht. Christus wird verherrlicht in diesem Film. Mein dritter Punkt ist die dritte Frage. Warum hat Jesus sich das angetan? Auch hierzu möchte ich euch eine Bibelstelle oder auch zwei mitgeben. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie erträgt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Wenn Gott von sich sagt, ich bin die Liebe, dann hat er es bewiesen. Viele reden schön, weißt du. Aber ich mag Leute, die handeln, wo ich sehe, da ist was dahinter, wenn sie reden. Es ist wahr, es ist integer. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und sein Motiv, warum er das gemacht hat, ist einzig und allein Liebe. Liebe zu dir. Wenn das jetzt mehr wird als nur ein Wort, was ich hier ausspreche, sondern es zu einer Herzenserkenntnis wird. Und das kann der Heilige Geist gerade jetzt tun, wenn ich hier rede. Er ist nicht wirklich von mir abhängig. Er kann das in deinem Herzen ganz anders noch darstellen, ganz klar machen. Dann wird dich dieses Wort von heute an nie mehr loslassen. Dann wirst du verstehen, er liebt mich wirklich. Er hat es ernst gemeint. Er hat sein Leben wirklich für mich gegeben. Und wenn mir jemand das Leben gerettet hat, dann bin ich sein. Wer für mich gestorben ist, für den will ich leben. Jesus Christus, die Liebe Gottes in Person. Diese Szene mit der Ehebrecherin. Auch diese Frau hat es gesagt bekommen. Sie wusste, sie hat den Tod verdient. Die Steine waren schon in der Hand derer, die um sie rumstanden. Das mosaische Gesetz war ganz klar, es gab keine Gnade. Aber Christus sagte etwas ganz Wichtiges. Wer von euch ohne Sünde ist, bitte wirf. Niemand warf. Alle waren betroffen, weil sie alle erkannten, niemand ist wirklich ohne Sünde. Wer das behauptet, der hat es nicht wirklich kapiert. Dass Sünde uns so durchdrungen hat als Menschen, dass niemand sagen kann, er ist ohne. Wir alle haben gesündigt, sagt Paulus. Alle. Er auch. Ich auch. Du auch. Doch er gibt Gnade und aus dieser Frau wird eine seiner treuesten Nachfolgerinnen, weil sie verstanden hat, er hat mir vergeben und er hat die Macht, das zu tun. Wie wundervoll. Oder beim Abendmahl, wo er betont noch, kurz bevor es geschieht, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ich gebe meinen Körper, ich gebe mein Blut, damit ihr leben könnt. Das sind schon diese schönen Rückblendszenen, die in diesem Film immer wieder kommen. Aber auch da sehen wir die Liebe Gottes. Diese sadistischen Folterer, die im Buchstäblich das Fleisch von der die Haut vom Fleisch und noch mehr herausholen. Da sagt der Vater, vergib ihn. Am Kreuz noch. Die ihm die Nägel ins Fleisch geschlagen haben. Da ruft er aus, Vater, vergib ihn. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe mich gefragt, kann das wirklich so brutal gewesen sein? Kann es so Menschen geben, die sowas tun? Mit so einer Freude, mit so einem Hohn, mit so einem Spott? Dann hat Gott gesagt, in deinem eigenen Volk gab es viele davon. Die hatten schwarze Uniformen an. Die haben Millionen von Menschen gefoltert und getötet. Die hatten denselben Geist, wie diese beiden Männer auch. Das ist teuflisch, wenn Menschen so sind. Das ist teuflisch. Es sind nicht einfach nur schlechte Menschen. So wie der Geist Gottes in uns Gutes wirkt, so wirkt der Geist des Teufels in denen, die Jesus nicht angehören, auch das Negative, bis hin zu diesen Extremen. Ich glaube, dass die ohnehin Menschen gequält haben. Das war ihr Job, das haben die jeden Tag gemacht. Aber dann hatte der Teufel ein großes Interesse, als er gesehen hat, wer da ist. Ich hab ihn, den Sohn Gottes. Die beiden kannten sich. Wie gesagt, er war früher ein großer Engel im Himmel, dieser Teufel, dieser Luzifer. Er kannte Jesus, er ist von ihm geschaffen worden, so wie du und ich auch. Wir sind Geschöpfe Gottes. Luzifer hat sich gegen Gott entschieden. Und wir wissen, wie sein Ende aussehen wird. Ich sage es immer wieder, ich habe das Buch zu Ende gelesen. Wir gewinnen. Er vergibt. Wie groß, weißt du, muss die Liebe von jemandem sein, dass er das für andere auf sich nimmt. Wie groß. Selten bewegen mich Dinge so, wie wenn ich höre, wie Mütter ihr Leben einsetzen für ihre Kinder oder ähnliches. Wir kennen diese Geschichten noch aus dem Zweiten Weltkrieg, wo so Nöte waren, wo Leute füreinander eingetreten sind. Wir wissen auch von KZs, wo Leute füreinander gestorben sind. Ja, das ist wirklich, das bewegt mich mehr als irgendein schöner Satz oder eine schöne Rhetorik, weil das drückt das aus, was drin ist. Dann siehst du, was echt ist. Reden können wir alle leicht, aber an dem Punkt zu handeln, ist ganz was anderes. Er hat es getan. Er rief am Kreuz ein Wort, auf Griechisch heißt es Tetelestai. Tetelestai. Es ist vollbracht. Und dieses Wort Tetelestai wird für zwei Dinge verwandt. Wenn jemand eine Rechnung bezahlt hatte, dann schrieb man auf die Rechnung Tetelestai, bezahlt, vollbracht. Wenn jemand aus dem Gefängnis entlassen wurde, bekam er den Stempel Tetelestai, erledigt, entlassen, vollbracht. Sünde ist nicht einfach ein bisschen daneben. Sünde verursacht Tod. Sünde verursacht Schmerz und Sünde verursacht Leid. Wenn du je mit einer alleinerziehenden Mutter geredet hast, weißt du, wovon ich rede. Sünde hat Folgen. Die Sünde von heute hat Folgen fürs Morgen. Für die Mutter, für das kleine Kind, was ohne Vater aufwächst. Es ist so viel dieser Art in unserer Gesellschaft. So viel mehr. Oder andersrum genauso. Ein Kind ohne Mutter aufwächst. Das sind nur zwei Beispiele von ganz vielen Dingen, wo Sünde Raum nimmt und um sich greift und Menschen zerstört. Wie geht es weiter? Weiter geht es erst noch mit der Frage, wer ist dieser Gekreuzigte für dich? Ist er ein Stein des Anstoßes? Oder ist er der Fels der Rettung? Dazwischen ist nichts. Nur ein tiefer, tiefer Abgrund. Es ist keine angenehme Botschaft heute Morgen, aber eine mit dem Potenzial zu retten. Ja, retten wovor denn? Vor dem ewigen Tod? aber auch schon vor dem lebenden Tod. Christus sagt, wir sind lebendige Tote, Zombies, ohne Gott. Wir leben zwar, wir haben noch einen Körper, wir können atmen, aber unser Geist ist tot. Das heißt, wir haben keine Ewigkeit, wir haben keine Verbindung zu Gott, wir sind eigentlich tot, obwohl wir noch atmen. Verrückt, ne? Das heißt aber, es gibt die Möglichkeit, in diesem Körper schon zu leben. Nicht erst im Himmel. Es gibt ja auch so die pietistischen Christen, die warten dann immer auf den Himmel und freuen sich dann, wenn es soweit ist. Und hier ist alles nur furchtbar und schlimm. Aber das ist Blödsinn. Das Leben hier als Christ ist das spannendste, schönste, erstrebenswerteste Leben, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Es ist weder langweilig, noch fade, noch kriege ich irgendwas abgenommen. Außer der Last, dem Druck, der Sünde, der Schuld. Vielleicht denkst du das? Brauche ich denn überhaupt Vergebung? Ich bin doch ein anständiger Mensch. Viel besser als andere, die viel schlechter sind als ich. Wir hatten eben schon bei diesen drei Irrtümern davon gesprochen. Doch die Bibel ist klar. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist auch nicht einer, der Gutes tut. Nicht ein einziger. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Aber bin ich dann nicht sowieso gerettet? Gott ist schließlich der liebe Gott und wird doch keinen verloren gehen lassen. Wir haben darüber geredet. Genauso wie über den Satz, ich bin als Baby getauft und später konfirmiert worden. Durch die Sakramente der Kirche bin ich doch Christ und dadurch gerettet. So ein gefährlicher Glauben kann es sein, sich darauf zu verlassen. Denn so viele ihn Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dann kommt die Frage, die ich so oft höre. Warum gerade Jesus? Warum gerade Jesus? Es gibt doch so viele andere Religionen. Die Moslems, die Buddhisten, die Hindus. Die glauben doch alle an Gott, oder? Was haben diese Götter jemals für ihre Anhänger getan? Wisst ihr, so viele Menschen wollten Gott sein. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und der war es dann auch. Die Errettung ist ein Geschenk, etwas, was wir annehmen können oder ablehnen können. Niemand zwingt uns dazu. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist der Grund, ihr Lieben, warum diese Filmpassion so angefeindet wird. Ein intoleranter Gott. Ein Gott, der nicht alle stehen lässt, wie sie eben sein möchten. Sondern der sagt, es gibt richtig und es gibt falsch. Es gibt gut und es gibt böse. Es gibt wahr und es gibt falsch. Ich habe hier noch einen Artikel bekommen, jetzt auch vor kurzem. Ihr habt ja gemerkt, dass die drei großen Kirchen, ja, sagen wir, katholisch, evangelisch und die Juden, haben da ja so eine gemeinsame Erklärung rausgegeben, die ziemlich daneben war. Ich habe hier einen Artikel aus der Zeitung Die Welt. Schweres Geschütz haben die großen deutschen Religionsgemeinschaften aufgefahren. Eine gemeinsame Erklärung von Kardinal Karl Lehmann, Bischof Wolfgang Huber und Paul Spiegel von den Zentralratspräsidenten der Juden ist ein starkes Signal tiefer Sorge. Eindringlich warnen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche und der oberste Repräsentant der deutschen Juden vor der blutrünstigen Passion Christi des Mel Gibson. Mit dieser drastischen Darstellung verkürzt der Film die Botschaft der Bibel auf problematische Weise. Der Film birgt die Gefahr in sich, das Leben Jesu auf die letzten 12 Stunden zu reduzieren. Zudem befürchten diese drei, dass antisemitische Vorurteile wieder aufleben. Jetzt schreibt die Welt, keiner der Vorwürfe ist stichhaltig. Der Antisemitismusverdacht hat sich zerstreut. Ja, indem der Film die römischen Soldaten, also die größten Schinder darstellt, schwächt der Film völlig mit der katholischen, Gibson die Judenfeindschaft der Evangelien sogar eher ab. Vor allem aber deckt sich der Film völlig mit der katholischen und der evangelischen Lehre. Die Beschränkung auf die letzten Stunden des Erlösers teilt der Film mit der Tradition der Passionsdarstellung in beiden Konfessionen. Zudem lässt Gibson durch Rückblicke, etwa Bergpredigt oder Abendmahl, Jesu Botschaft erkennbar werden. Eingangs auch erklärt er ein hinzuerfundenes, aber gehaltlich akzeptables Gespräch zwischen Jesus und dem Teufel, warum Christus leiden muss. Und was die drastischen Szenen von Geißelung und Kreuzigung betrifft, so ist es eben, wenn das Lamm Gottes zur Schlachtbank geführt wird. Beide Kirchen erkennen, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben. Im Zentrum des Christentums steht, dass der Messias zu Tode gefoltert wurde. Das zeigt der Film. Der Rest sind Geschmacksfragen, für die Bischöfe nicht zuständig sind. Dass die Kirchen dennoch den Film mehrheitlich ablehnen, scheint all jenen Recht zu geben, die der Evangelischen in Teilen der katholischen Kirche vorwerfen, sich vom Glutkern des Christentums verabschiedet zu haben. Ist den Kirchen das Martyrium Christi peinlich? Beide Konfessionen zahlen beim Bemühen, steuerfinanzierte Amtskirchen einer säkulären Gesellschaft zu bleiben, einen hohen Preis. Kirche in Deutschland, so der Theologe Christoph Schwöbel, erscheint als Fortsetzung des Staates mit anderen Mitteln. Zurückgedrängt wurde, was sie vom Staat unterscheidet. Der anstößige theologische Kern, nicht zuletzt die Passionsgeschichte, mit deren Schrecken durch Gibson forciert die Kirchen nun konfrontiert werden. Darauf reagieren sie abwehrend. Jetzt gegenüber dem Film, sonst mit Hilfen der Sektenbeauftragten gegenüber den Freikirchlern. Insofern tun die deutschen Kirchen strategisch betrachtet durchaus recht daran, gegenüber radikaleren theologischen Erneuerungsbewegungen reserviert zu bleiben. Sonst würden sie sowohl ihre Stellung als Amtskirchen in einer säkulären Gesellschaft gefährden, als auch das Wohlwollen der meisten Bürger. Eine gläubigere Kirche wäre eine Minderheitenkirche. Jan Ross schreibt in seinem Buch über die theologischen Radikalisierungen des Schmerzensmannes Johannes Paul II. Mit der neuen endzeitlichen Urchristlichkeit Johannes Pauls II., mit seinen Angst- und Hoffnungsszenarien von der kleinen Schar im letzten Gefecht, kehrt das Syndrom der kulturellen Isolation zurück, in der sich die Kirche im 19. Jahrhundert verbarrikadierte. Vor dieser Isolation scheuen die deutschen Würdenträger zurück. Der Preis dafür sind theologische Verarmung und die Ausgrenzung der inbrünstigen Christlichkeit eines Mel Gibsons. Der Lohn scheint die Sicherung der gesellschaftlichen Verankerung der Kirchen zu sein. Dass dieses Kalkül nicht unrealistisch ist, zeigt der deutsche Filmstart der Passion Christi. Gigantisch ist das Interesse der Kinogänger bislang nicht. Das Schockierende am Christentum dürfte Minderheitsprogramm bleiben. Der Absolutheitsanspruch eines Jesus Christus ist etwas, das der Kern des Evangeliums bildet. Und das sind Steine des Anstoßes. Das ist nur einer. Der zweite. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmeln ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Kein Buddha, kein Allah, kein Hare Krishna, kein Zeuge Jehova, keine Sekte, wie auch immer sie sich nennt, ihr Lieben. Kein anderer Name außer Jesus Christus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das sind vier Anstöße, ihr Lieben, die unsere Gesellschaft ankratzen und denen sie doch lieber aus dem Weg gehen möchte. Denn dieser Mann passt in kein Schema. Und er passt vielen nicht ins Konzept. Er ist und bleibt für viele ein Stein des Anstoßes. Vor allem solchen, die ihn bis zur Unkenntlichkeit verunstalten. Ihr Lieben, damals taten das die Römer, heute tun es leider viele Kirchen. Es wird einfach rausgeschnitten, was unangenehm ist. Das volle Evangelium ist nicht mehr allzu weit verbreitet. Man sucht sich das raus, was man noch glauben kann und glauben will, und der Rest, der ist dann eben bildhaft gemeint und Geschichte. Christus ist verunstaltet in unserer Gesellschaft. Aber wir müssen da ja nicht mitmachen. Denn siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wer an ihn glaubt, wie die Schrift sagt. Jeder Mensch muss sich entscheiden, wem er dienen will. Diese Entscheidung nimmt uns niemand ab. Es gibt keine neutrale Zone hierbei. Entweder dem Sohn Gottes oder dem Widersacher Gottes. Was wählen Sie? Was wähle ich? Die Wahl entscheidet für unsere Zukunft. Als ich in diesem Film war, wir waren mit 13 oder 14 Leuten da, unser Hauskreis. Ich habe nicht geweint in dem Film. Ich war auch nicht so schockiert. Jeder hat anders reagiert, der drin war. Einer hat geweint, der andere wurde ganz still. Ich war nur stolz auf meinen Jesus. Ich habe da gesessen und habe daran gedacht, oh, wow. Ich habe mir alles vorgestellt, wenn ich du gewesen wäre, vierter, fünfter Schlag und ich hätte gerufen, Engel, kommt, holt mich hier raus. Ihr Lieben, das ist derselbe Jesus, der vor der Einnahme von Ai Josua erschienen ist, mit einem Schwert in der Hand. Und Josua geht zu ihm und sagte, bist du Freund oder Feind? Und er sagte, ich bin der Heerführer über das Heer des Herrn. Und er kniete sich vor ihm, mein Herr, mein Gott. Dieser Christus, der Heerführer, er hätte einen Schnipp machen müssen und Legionen von Engeln wären beigerauscht, hätten die Römer sonst wohin katapultiert, ihn vom Kreuz geholt und gesagt, jetzt ist aber Schluss mit der Schikane hier. Komm wieder mit heim, das haben die gar nicht verdient, was du hier machst. Wäre doch so, oder? Wer von uns hätte das denn auch nur Minuten ausgehalten, was er da gehalten, als Unschuldiger, weißt du, ich rede ja nicht von jemandem, der schuldig ist, der weiß, er hat es verdient, sondern jemand, der absolut unschuldig war, der unschuldigste Mensch, der je gelebt hat auf der Welt. Und der hält's durch und ich war stolz auf meinen Jesus. Und ich war so dankbar und bin es immer noch. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, an der Kreuzigung fast live dabei sein gedürft zu haben. Es ist nur ein Bild natürlich, aber es ist das realistischste und glaubhafteste Bild einer Kreuzigung, was ich je gesehen habe. Und wenn ich sagen kann, ich war live dabei, dann kann ich es hier fast sagen. Ich habe gesehen, wie es war. Und ich glaube, dass es so war. Ganz so ähnlich zumindest. Mich hat bewegt, dass Gott nicht aufgegeben hat. Mich hat seine Treue bewegt, dass er diesen Plan hier kannte von Anfang an. Ich hatte das Gebet um Gethsemane bewegt, wo er gefragt hat, gibt es nicht doch einen anderen Weg? Irgendeinen anderen Weg? Ich lebe jetzt 30 Jahre, ich lebe gerne, ich habe Freunde, kann die Wahrheit verkündigen. Gibt es nicht doch einen anderen Weg? Irgendeiner, der nicht so ausgeht. Aber es gab keinen. Das Symbol der Schlange, die er dann zertritt, die der Teufel ihm vor die Füße legt in diesem Garten, das war ein starkes Symbol. Oh ja, er hat die Schlange zertreten. Er hat sie zertreten. Mich hat bewegt, wo Judas Iskariot sich aufgehängt hat. Aber kurz vorher, wie er diesen madenverfressenen Esel, der da tot lag, der so für mich als Sinnbild für den Esel war, vor dem er noch 3 Tage vorher nach Jerusalem eingeritten ist, wie ein König. Und der lag da tot, zerstört, voller Maden, kaputt. Und da dachte ich, ja, genau so war es. Was muss Judas empfunden haben in diesem Moment? Erst feiert ihn noch als König und jetzt hat er ihn verraten. Er versteht überhaupt, was ist passiert, was hat er getan. Oh, ich glaube, er hätte umkehren können. Ich glaube, er hätte umkehren können. So wie wir umkehren können. Wir alle haben da Anteil dran, dass Christus ans Kreuz gegangen ist. Es war nicht wirklich der Judas. Er hatte nur etwas ausgeführt, was wir in Auftrag gegeben haben mit unserem Leben. Das hat er getan. Aber wir haben Hoffnung. Halt dir vor Augen, das geschah für dich. Jeder Schlag geschah für dich, dass du gerettet sein kannst, dass du gesund sein kannst, dass du in die Ewigkeit hineingehen kannst, am Tag, wo du hier ablebst. Es geschah für dich. Ich habe in unserer regionalen Zeitung einen Leserbrief gesehen, den möchte ich euch vorlesen. Jemand aus Höhlgrenzhausen schrieb: Die Passion Christi ist kein oberflächlicher Film und will es auch nicht sein. Wie Sie sehr richtig feststellen, kommt es zudem auf das Bild, das wir uns selbst machen, an. Zerstört der Film nicht möglicherweise Fantasien? Andererseits, warum nicht? Schrieben Sie und bilden eine Brücke zu den furchtbaren, aber realen Bildern, die wir alle von New York vor nicht langer Zeit gesehen haben. Sind Bilder von sich in den Tod stürzenden Menschen nicht absolut grausam? Auch wenn man dies am liebsten nicht wahrhaben möchte, sowas gibt es, aber leider trotzdem. Letztlich müssen wir uns fragen, wie unser Gottesbild aussieht. Geht es da um ein kleines, hilfloses Jesuskindlein in einer Krippe oder begreifen wir, wie Jesus wirklich ist? Absolut heilig und seine Erscheinung geradezu unerträglich gewaltig. Mel Gibson hat hier versucht, dem wirklichen Jesus so nah wie möglich zu kommen. Auch wenn meines Erachtens nach das Warum etwas zu kurz kommt. Vielleicht soll aber der Zuschauer auch selbst in der Bibel danach forschen. Hat hier jemand begriffen, wir sollen uns kein eigenes, schön gefärbtes Bildnis von Gott machen, sondern ihn so sehen, wie ihn die Bibel darstellt. Und was er um unsere Sünden willen auf sich nahm, ist nun mal grausam. Und Gott sei Dank, er ging diesen Weg. Wie hätte sonst ein Mensch die Chance, selig zu werden? Aus Ransbach-Baumbach schrieb jemand, dieser Film kann für uns eine Mahnung sein, unser Christentum wieder ernst zu nehmen. Die Passion Christi, sein Sterben und seine Auferstehung sind Mittel und Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Am Anfang hat Satan die ersten Menschen zum Ungehorsam gegen Gott verführt. Die Ursünde hat nicht dazu geführt, dass Gott den Menschen allein gelassen hätte, sie hat aber den Tod in die Welt gebracht. Den irdischen und den ewigen Tod. Nach Gottes Willen konnte nur er selbst die Erlösung durch Leiden und Tod vollbringen. Aber das ist nicht das Ende gewesen. Da hätte ich gerne einen Film drüber gesehen. Mel Gibson dreht jetzt einen über den Makkabäeraufstand. Er will weiter Bibelfilme drehen. Halleluja. Soll er gute Filme drehen. Aber er ist auferstanden. Und weißt du, als die Christen sich gesehen haben, also die wir nachher Christen nannten, so zu Ostern, dann kamen die nicht und sagten, hast du das Nest schon gefunden? Hat der Osterhase dir auch was gebracht? Ach, ist toll, so zwei Feiertage zu haben, gell? Die sagten, er ist auferstanden. Und das Gegenüber sagte, er ist wahrlich auferstanden. Das war die Begrüßungsformel der ersten Christen. Das ist Ostern, das ist, was wir nächste Woche feiern. Das ist der Grund für diesen Film. Wenn das nicht geschehen wäre, wäre alles egal. Dann hätte Jesus versagt. Jesus ist gesehen worden an mindestens 10 Stellen nach seiner Auferstehung. Von bis zu 500 Menschen zur gleichen Zeit. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Seine Auferstehung ist eine historische Tatsache. Und die, die daran zweifeln, die sind historisch nicht sehr bewandert. Die haben gewisse Schriften nicht gelesen, die auch außerbiblisch eine Menge Zeugen haben für seine Auferstehung. Weißt du, die Auferstehung bringt uns ein Heilsangebot in 3 Dimensionen. Gott vergibt ihre Vergangenheit. Das ist das Erste, was er tut. Unsere Vergangenheit, die ja unsere Gegenwart mitprägt. Versagen, was wir heute erleben, hat oft mit Vergangenheit zu tun. Mit Fehlprägungen, mit Missbrauch, mit Verletzungen, mit Fehlern, mit Sünde. Er vergibt die Vergangenheit und damit legt er eine ganz neue Basis für unser Leben. Ob du 20 oder 60 bist, mit Christus fängst du ganz neu an. Auf einem lupenreinen weißen Blatt Papier. Alles Schrift wird gelöscht, die vorher darauf gekritzelt oder gebrannt wurde. Ein neuer Start, den schenkt Gott. Ich habe ihn mit 20 erlebt. Meine Mutter war doppelt so alt, als sie den Neustart gemacht hat. Andere erleben ihn mit 60 oder mit 70. Es ist egal. Wichtig ist nur, dass wir diesen Neustart erleben, dass wir ihn annehmen, dass wir die Vergangenheit vergeben bekommen und dass wir die Zukunft gesichert bekommen und die Gegenwart erfüllt. Diese drei Dinge geschehen nämlich, wenn wir Christus angehören. Er erfüllt unsere Gegenwart. Weißt du, deine Gegenwart ist gefüllt. Auch jetzt, du kommst nach Hause, dann machst du wahrscheinlich Mittagessen oder es wartet jemand auf dich. Oder heute Abend hast du noch irgendeinen Termin oder ein Treffen mit einem Freund oder bist halt eingeladen. Und morgen früh ist dann die Arbeit, ne? Und, oder der Haushalt. Da wartet was. Deine Gegenwart ist garantiert erfüllt. Gefüllt. Nicht unbedingt erfüllt. Aber Gott sagt, ich möchte deine Gegenwart erfüllen. Erfüllen heißt mit gutem Sättigen. Richtig gut satt sollst du sein. Du sollst mit Freude zur Arbeit gehen. Du sollst mit Freude nachher den Nachmittag verbringen. Weil du weißt, egal was die Umstände gerade mit dir machen, du weißt, dass der in dir ist, der ist viel stärker als der in der Welt, als der Teufel, der die Welt vielleicht regieren mag, aber dein Leben nicht mehr regieren kann. Jeder, der Christus annimmt, wird rausgelöst aus der Autoritätsbeziehung zu dem Teufel, zu dem Satan, den Jesus selbst als Gott dieser Welt bezeichnet. Er ist legitim Gott dieser Welt. Dadurch, dass er Adam und Eva das weggenommen hat, was sie eigentlich haben sollten, herrscht er jetzt über diese Welt. Aber nur über den Bereich, der nicht Christus gehört. Jeder Mensch, der sein Leben Christus gibt, tritt aus dieser Herrschaft heraus und tritt in ein neues Herrschaftsgebiet, eine neue Herrschaftsbeziehung. Weil Christus ist sein Herr. Wir wohnen zwar noch auf dieser Welt, aber wir sind bereits Himmelsbürger. Wir sind legitime Einwohner des Reiches Gottes. Haben einen neuen Pass sozusagen im Geistlichen. Ja? Halleluja. Ich möchte jetzt gerne hier schließen. Aber ich möchte es nicht tun, bevor wir nicht zusammen beten. Und ich möchte in ein Gebet führen, wo wir Christus einladen, unser Herr zu werden. Ich möchte vor diesem Gebet warnen. Beten Sie dieses Gebet nicht mit, wenn Sie das nicht wollen. Wenn Sie nicht wollen, dass Christus Ihr Herr ist, dass er Ihr Erlöser ist, dass er Ihr Heiler wird, Ihr Arzt ist, dass er Ihre Sünden vergibt und dass er von jetzt an Ihr ganzes Leben führt. Wenn Sie das nicht wollen, beten Sie es bitte nicht mit. Dann warten Sie lieber noch, bis Sie da durch sind und sagen, ja, ich habe mich noch mal tiefer beschäftigt und ich will das, dann machen Sie es dann. Aber wer das möchte und sagt, ab heute, ich habe keinen Bock mehr, mein Leben so zu leben wie bisher. Ich habe so viel versucht und ich habe es nie geschafft, wirklich glücklich zu sein. Vielleicht kennst du das, du hast vielleicht ein neues Auto und hast da 3 Jahre drauf gespart und dann hast du es und du bist glücklich und eine Woche später die erste Schramme und das Glück ist weg. Oder du bist verliebt und Mensch, dein Partner, und du freust dich so, dass ihr heiraten könnt bald und endlich miteinander schlafen können nach der Hochzeit. Und dann ist es soweit und dann merkst du auf einmal, der ist gar nicht so immer so lieb. Und der denkt manchmal ganz anders als du und das Glück ist schon wieder relativ. Freust dich auf die Geburt deines Kindes und ja, da wird alles anders, die Ehe wird besser und es wird überhaupt nichts anders. Das Kind macht nur ein bisschen mehr Anstrengungen für dich. Du liebst es zwar, aber das große Glück war es dann auch nicht. Wir suchen das Glück in so vielen Dingen. In neuer Arbeit, endlich Beförderung. Ja, und was kommt? Noch mehr Katastrophen dann. Wirst du noch mehr verantwortlich gemacht und ach, war es doch nicht. Ja? Die Menschheit sucht, unser Volk sucht nach diesem Glück. Aber dieses Glück ist nur zu finden in der Person Jesus Christus. Nirgendwo sonst. Ich habe nur 20 Jahre gesucht und ich bin so dankbar, dass ich es dann schon kapiert habe. Und ich bin jetzt fast, ja, nicht ganz so lange, 16 Jahre Christ und ich sage euch, es gab wirklich keinen Tag in meinem Leben. Guckt mir tief in die Augen und glaubt es mir. Es gab keinen Tag in meinem Leben, wo ich das bereut habe, Christ zu sein. Klar habe ich mich entwickeln müssen, habe auch viele Fehler gemacht und alles, aber ich wollte nie mehr zurück. Mir ging es nie besser, ich war nie freier, ich war nie glücklicher als jetzt. Gott hat alles glücklich gemacht. Meine Ehe, mit meinen Kindern, mit meiner Familie, meinen Freunden, da ist jetzt was viel Tieferes drin, als es je vorher gewesen wäre. Okay, also wenn du das alles nicht willst, bete nicht mit. Wenn du aber sagst, ich will das heute und ich gehe heute nicht raus, bevor ich diesen Christus nicht als meinen Herrn angenommen habe und von diesem Moment an mit ihm zusammen leben werde, dann bet mit. Und vielleicht stehen wir einfach alle zusammen auf und beten dieses Gebet zusammen. Und das ist jedem seine Sache, ob du jetzt das mitmachst oder nicht. Okay, sprich mir bitte nach. Herr Jesus, ich will dich kennenlernen. Und ich habe verstanden, dass meine Sünde mich trennt. Herr, es tut mir leid. all die Fehler meines Lebens. Ich bereue das. Und ich kann es nicht ändern. Aber ich kann es dir geben. Und so packe ich das alles jetzt zusammen. Und ich gebe es dir. Ich lege es dir vor dein Kreuz. Denn du hast gesagt, ich trage eure Lasten. Herr, vergib mir meine Schuld. Mach mein Herz rein. Heile meine Verletzung. Mach mich zu einer neuen Schöpfung. Und gib mir einen neuen Start. Von diesem Moment an, Herr, bist du mein Herr und mein Gott. Du sollst mein König sein. Und du sollst mich führen. Ich will nie mehr ohne dich sein, Jesus. Denn ich hab dich lieb. Und ich danke dir für deine Liebe, dass du für mich gestorben bist. Das hat noch nie einer für mich getan. Und ich bin dir so dankbar dafür. Amen. Halleluja. Die Bibel sagt jetzt ganz tolle Sachen über dein Leben, wenn du das mitgebetet hast. Sie sagt, dass du eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur bist. Und dass die Engel jetzt ein Fest feiern da oben. Die legen jetzt alle ihre Schwerter zur Seite und haben richtig Party im Himmel. Für einen schon. Vielleicht sind es ja mehr heute hier. Und ich möchte gerne mal fragen, weil wir würden gerne mit euch noch beten, die ihr das heute das erste Mal gebetet habt oder die ihr das neu gemacht habt und sagt, ich bin abgefallen, ich bin so weit weg gewesen von Gott und ich bin wieder zurückgekommen. Darf ich das kurz hier mit Hand zeigen? Wer ist so mutig und sagt, ich habe das mitgebetet heute von ganzem Herzen das erste Mal? Ja, danke schön.
Liebe Hörerin, liebe Hörer dieser Kassette. Mein Name ist Bernd Carsten Trümper. Ich bin Pastor der Freien Christengemeinde Hadamar. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme zu hören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus zu begegnen und ein Kind Gottes zu werden. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können, durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr alleine. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder in dessen Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, einige tolle Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben, und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Bitte vergib mir meine Schuld. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt in dir, Herr Jesus, gerechtfertigt vor dem Vater im Himmel stehen kann und sein Kind geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Zunächst suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie in oder um Hadamar wohnen, kommen Sie doch gerne zur Freien Christengemeinde. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Außerdem lesen Sie jeden Tag die Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Und schließlich sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel. Oder auch durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die Nummer 06432 98174 oder auch gerne eine E-Mail an info@fcgh.de. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr. Ein spezieller Jugendgottesdienst findet für Junge und Junggebliebene samstagsabends im Gemeindezentrum statt. Sie finden uns in Hadamar am Neumarkt 13. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie die Möglichkeit haben, mit einem Computer ins Internet zu gehen, schauen Sie sich bitte unbedingt folgende Homepage an. www.fcgh.de. Dort finden Sie weitere Informationen und Bilder unserer Gemeinde und jeweils das aktuelle Monatsprogramm mit allen Terminen und zahlreichen Hintergrundinfos. Auch Predigten stehen als Audiomitschnitt zum kostenlosen Download bereit. Sie werden begeistert sein. Also schauen Sie mal vorbei unter www.fcgh.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Herzlichst, Ihr Bernd Carsten Trümper.